Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin, ist in diesen Tagen wieder absolut präsent auf so vielen Feldern und überall bringt er uns Freude und sehr interessante Arbeiten. Frag mich, wann er das macht und wie er das macht. Wir haben ihn zum einen in dieser sehr, sehr schönen Ost-Tragikomödie, so sehe ich sie. Micha denkt groß, haben wir auch schon drüber gesprochen, über dieses ja teilweise improvisierte Werk. Dann haben wir ihn als Buchautor, ein hochinteressantes Buch, gerade erschienen im Surkamp Verlag, Der Autor meines Lebens. Charlie Hübner schreibt über Uwe Jonsson. Dieser nordische Blick ist durchaus logisch und natürlich haben wir ihn als Regisseur von Element of Crime, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Der Dokumentarfilm als Eventstart am 1. Oktober in ganz Deutschland, dann in ausgewählten Kinos. Freue mich sehr, dass er Zeit für uns hat und dass wir wahnsinnig viel zu bereden haben. Charlie Hübner, willkommen. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Aber mal kurz so Arbeitspensum. Bist du so extrem gut organisiert? Ich vermute das ja. Theater machst du ja auch noch, wollen wir nicht vergessen.
Ja, ich bin super organisiert. Ja? Also mit dem Management in Bochum, wo ich seit 20 Jahren bin, wir machen 4-5 Mal in der Woche immer Kalender-Update. Also wir sind jetzt schon im Kalender nächsten Herbst, damit ich den Urlaub mit der Familie habe und wo ich mal nichts mache oder in Mecklenburg mit dem Hund rumrenne und so. Und das ist, wenn das nicht wäre, dann ging das alles gar nicht.
Also der Film jetzt, Michael denkt groß, in dem du ja wirklich so einen großspurigen Typen spielst, der mit den tollen Plänen in seinen Kaff da kommt und den Leuten klar machen will, wir brauchen hier eine Wellness-Oase, obwohl gerade Wasser so richtig knapp ist. Eine wunderbare Rolle für dich, dachte ich mir. Und dann nimmst du auch viel so Lebenserfahrung mit rein. Wir kennen solche Leute. Wir alle haben sie irgendwie erlebt.
Ja, also den Typen selber wollte ich immer spielen. Ich habe irgendwann mal im Zug so einen Spieleerfinder kennengelernt, der ein Zeug labert. Der hat ja also keine Hand und keinen Fuß. Und das schlug ich dann ja den beiden Regisseuren vor, dass der jetzt mit so einer Vision kommt in eine Gegend, die ja bekanntermaßen die trockenste Gegend Deutschlands ist. Und daraus entsteht dann dieser Strudel.
Ja. Ist auch eine Ökokomödie. Es geht nicht nur im Osten und im Westen, sondern es geht auch um ökologische große Fragen, die dir offensichtlich dann auch wichtig sind. Also das ist ja ein brennendes Thema.
Ja, die Idee kam zum Film, ist tatsächlich in meinem Umfeld in Mecklenburg ist das wirklich passiert, dass zwei Brunnen trocken waren für eine Weile, auch erst vor 2 Jahren. Und das habe ich dann eben in so einer Hamburger Runde, wo wir uns immer treffen beim Klönen, habe ich das mal erzählt. Und auch ich kriegte dann mit, wie die über 10 Monate immer wieder mit den Behörden, also mit der Kommune und dann mit so einem sogenannten Wasserzweckverband sich trafen. Und jetzt sind 2 Jahre rum, ist nichts passiert.
Es ist
nichts passiert.
Nichts passiert.
Das zieht immer rein nach 2 Jahren.
Das ist im Film ja durchaus auch so. Da gibt es eine Bürgermeisterin, die redet auch immer rum. Sieht so ein bisschen aus wie Angela Merkel, finde ich. Und es ist auch ein großer Spaß, neben aller Ernsthaftigkeit. Und ich dachte mir auch, so eine Figur macht natürlich auch deshalb Spaß, weil man kann sie auch nicht völlig ausliefern.
Nee.
Er will ja auch wirklich was. Er will auch der Frau imponieren und so. Das ist ja alles irgendwie ganz gut nachzuvollziehen.
Naja, er kommt vor allem, stößt in die Rehe. Also die Brunnenbauerin macht ihm das Leben ja klar. Also was das kostet und wie dieser Moment, wenn er da, es gibt diese 2 Stellen, wo er auf dem Brunnen sitzt und sagt, wird denn das jetzt hier? Da ist er ja noch so halbwegs, hat er das Gefühl, es klappt. Und dann, wenn er dann alleine auf der Wiese steht vorm Haus und alles zusammenfällt, dann muss auch so ein Mensch den Ernst des Lebens mal kennenlernen.
Ja, und dann fühlen wir auch durchaus mit ihm, muss ich doch mal sagen. Das ist ja wieder improvisiert, das machst du ja ganz gern. Auch mit den Regisseuren Lars Jessen, Jan-Georg Schütte sind ja auch Meister darin. Ja. Magst du das als jemand, der im Theater ja zum Beispiel sich schon sehr streng an die Shakespeare-Texte zum Beispiel hält?
Ja, das ist einfach wie eine andere Disziplin. Also ich war mir als Sportler auch immer, auch fand ich ja Siebenkampf schon gut. Und in dem Fall war es, ist das dadurch, dass die Konstellation gut ist mit den beiden. Es gibt ja auch Impro-Regisseure, wo du sehr geblockt bist oder wo dann doch viel mehr Hand im Spiel ist. Aber ja, Georg lässt einen ja wirklich frei laufen. Also in dem Fall haben wir ja an 6 Tagen hintereinander gedreht, wie Sommer 90 damals bei diesen großen Stücken Begräbnis oder Weihnachten. Da spielen wir ja 8 Stunden durch. Also wir leben eigentlich eine andere Rolle. So. Und da hast du dann eben auch deine Blaupausen. Aber hier war es, dass wir immer den ganzen Tag gespielt haben und abends sagten sie dann, also das, was wir heute erleben, das heißt, wir müssen morgen irgendwie da eine Kurve kriegen. Und das liebe ich, weil das, du kannst dich hinter nichts verstecken. Du musst wirklich deinen Schauspielerkörper in dieser Figur durchziehen. Deswegen macht man's.
Wie sieht es jetzt aus, wenn du selber einen Film machen darfst? Also du hast ja schon mal eine Musikdokumentation gemacht, nämlich Feine Sahne Fischfilet, Wildes Herz, jetzt also Element of Crime, da bist du dein eigener Herr. Da kannst du tun und lassen, was du willst.
Das denkt man so, ne? Na, hier war es so, dass es kam ja über das Management und gemeinsam mit der Superfilm in Wien haben wir dann geguckt, ob das umsetzbar ist. Und als das dann ging und auch klar war, es gibt auch sozusagen eine Förderung von Medienbord Brandenburg und die FFA und NDR und RBB sind ja mit drin. Und ich habe allen gesagt, ich mache eine Hommage. Also ich ganz früh gesagt, es wird kein journalistisches Meisterstück, weil das kann ich gar nicht. Das ist ein anderer Beruf. Aber die Band bietet auch im Background gar nicht so viel sagen wir auch, zerstörte Hotelzimmer an wie andere Rock'n'Roll-Bands, sondern bei Element of Crime geht es wirklich um die Musik. Und da fand ich die Idee, dass wir diese Tour begleiten dürfen, natürlich sensationell, weil das war dann da waren wir in diesen 5 Tagen, waren wir sehr frei. Wir durften, die Band hat sich darauf eingelassen, ab 11 Uhr die Kameras laufen lassen. Wir hatten immer mindestens 2 Mühlen laufen, auch bei den Gesprächen und beim Aufbau und so. Und dann hatten wir natürlich 80 Stunden Erzählmaterial, ich glaube 126 Stunden Bildmaterial. Und dann kam der Schnitt und irgendwann merkst du so nach 4 Monaten, okay, jetzt sagt der Film, was er doof findet und was er will und was er aber auch braucht und was er aber auch auf gar keinen Fall will. Und ab dann bist du nicht mehr dein eigener Herr, sondern dann gibt's, also zum Beispiel gibt's diese Anekdote oder die Geschichte von der Zionskirche, wo die Element of Crime gespielt haben, 87, noch zu Mauerzeiten, wo Neonazi überall frei war. Natürlich willst du das da drin haben. Und dann gibt es einen 20-sekündigen Schwarz-Weiß-Schnipsel, wo du eigentlich nur, du denkst, das ist irgendein ganz früher Pixelgruß aus der Zukunft. Und du hast eine Seite aus dem Stasi-Bericht und du hast noch ein Foto, wo die irgendwo sitzen und zuhören. Und der Rest wäre Orwell gewesen. Und da habe ich gesagt, das ist dann eben die Journal, das ist die Reportage. Das wird der Film nicht. Und so fliegen dann Sachen raus. Und dann haben wir gemerkt, die Woche gibt eigentlich den Rhythmus vor, diese Langsamkeit, die Unaufgeregtheit. Es ist in der Woche nichts weiter passiert, außer dieser Stromschlag im Admiralspalast. Und dann ist das der Film. Und dann wurde ich auf einmal wach. Weil ich dachte, so einen Film habe ich selber auch noch nicht gesehen, der eigentlich kein Ereignis in sich trägt, sondern wo die Musik das Ereignis und die Burschen, die Männer. So.
Es ist diese Tour, von der du immer sprichst, das ist eine kleine einwöchige Berlin-Tour gewesen, auch so eine Liebeserklärung an die Stadt, aber auch an Freunde und Freundinnen. Maike Rosa Vogel ist dabei, Isolation Berlin, Florian Horvath. Also man hört auch andere Kollegen, Kolleginnen, genau, die auch nicht unbeeinflusst sind. Also da gibt es natürlich auch eine Verwandtschaft. Finde ich auch sehr reizvoll, das mitzuhören. Und du machst eben von Anfang an absolut keinen Hehl aus deiner Begeisterung. Also du setzt ja ganz klar die Marke. Also was bedeuten sie dir? Offenbar seit Jahrzehnten.
89. Also es war wirklich diese Zeit der Teenagerzeit. Wir hatten ja diese Metal-Sachen, waren alle im Knochen. Punk auch. Und jetzt fing man an, sich mit Avantgarde zu befassen. Und im Zuge dessen tauchte The Ballad of Jimmy und Johnny auf, diese Platte von 89, als Audiokassette in Mecklenburg, also wirklich auf dem alten Landweg, so heißt diese Straße da. Oder es ist mittlerweile eine Straße. Und dann kam sie rein durch diese Western-Ästhetik des Titelsongs. Und diese ganzen anderen Songs haben ja auch so eine Sprödheit und Knorrigkeit. Und die gefielen mir damals. Und dann blieben sie. Sie blieben und blieben. Und dann bin ich irgendwann nach Frankfurt und hatte auf einmal, kaufte mir Psycho. Da haben die mir richtig seelisch den Arsch gerettet in der Zeit, weil ich in Frankfurt am Anfang nicht klarkam.
Frankfurt am Main.
Genau, Frankfurt am Main, so eine große Weststadt. Ich kam aus Mecklenburg, aus diesem Wende-Berlin. Auf einmal bist du in so einer wirklich einen kapitalistischen Großstadt gewesen, da brauchte ich 1,5 Jahre. Und da waren Element of Crime echte Paten. So. Und dann blieben sie und blieben sie. So. Und dann lernte ich sie irgendwann kennen durch Magical Mystery und Jakob Ilja durch einfach Begegnungen im Berliner Kulturleben, den Gitarristen. Und dann kam das auf dich zu und ich dachte, jetzt beschäftigst du dich mit den Songs. Und dann, ich habe jetzt 53 Wochen wirklich permanent Element of Crime gehört. Und es ist noch viel döller, als du vorher gedacht hast. Es ist noch viel döller.
Element of Crime, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Wir reden auch gleich weiter über den Film und natürlich auch noch über das Buch. Aber vorher hören wir den Titelsong, der diesem Film eben den Namen gegeben hat.
Ich wäre gerne ein Gummibär. Da gibt's die Gelben und die Roten. Das sind alles Vollidioten.
Element of Crime, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, das war dieses schöne Lied, aber es ist eben auch der Titelsong für den Dokumentarfilm von Charlie Hübner über Element of Crime. Struktur haben wir schon so ein bisschen beschrieben. Ich finde es sehr schön, wie du auch klar machst. Erstmal sind sie eine Berliner Band. Das ist, glaube ich, gar nicht so jedem klar. Man denkt manchmal so mehr an Norden, an Hamburg. Sie haben es auch lange Zeit zurückgehalten, wollten gar nicht so unbedingt Teil der Berliner Musikszene sein, aber der Film, und das ist interessant als Nebeneffekt, ist auch ein Film über die Geschichte der Berliner Musikszene, die sich natürlich auch radikal verändert hat. Ja. Mauerfall. Also das wird schon auch miterzählt.
Ja, ja, es geht gar nicht anders. Also das ist einem ja nicht klar gewesen. Das für mich war die NDW, war mir nicht klar, dass das so eine krasse Berliner Bewegung auch war. Und dass sie sich da einfach positionieren mussten. Also Einstützende Neubauten sang zwar deutsch weiter in den 80ern, aber fast alle anderen, Rainbirds war ja ein sehr berühmter Song damals auch, fingen dann erstmal an, über die englische Sprache zu gehen, in diesen angloamerikanischen Songstrukturen. Und dann geht auf einmal die Mauer, fällt die Mauer und auf einmal wird Berlin bunt und ravig. Und Element of Crime machen einfach da weiter, wo sie 89 aufgehört haben. Und das hat mich dann total geflasht. Also wie musst du drauf sein, dass die Stadt sich völlig verändert? DJ Motte war ja am Anfang auch bei Zatopek, sieht man eben im Bild am Schlagzeug hinten, der Erfinder der Love Parade. Also sozusagen, dann hat Element of Crime für sich einfach in aller Ruhe ihren Pfad beschritten, weil sie nur das können, was sie tun. Also diese drei Kernmusiker mit den unterschiedlichen Bassisten, die einfach sagen, jeder hat eine Idee und das, was in der Mitte zwischen den einzelnen Instrumentengruppen aufploppt, darum geht es eigentlich. Das ist die Seele der Musik, das ist die Seele der Band, das ist auch die Seele dieser drei Männer. Ansonsten machen die alle ihr Ding. So. Und das hat mit Berlin ganz viel zu tun, weil sie sich eigentlich mit Berlin gar nicht angeschmiegt haben. Also sie haben da nicht irgendwann Rave gemacht. Obwohl ich finde, sie haben den besten Rave-Song gemacht, der je gemacht wurde, nämlich Jung und Schön. Wenn du genau musikalisch bist, das ist ein Rave.
Okay. Ich versuche den mal schnell rauszufinden, vielleicht kann ich am Schluss auch noch spielen, wenn ich es schaffe jetzt.
Jung und Schön auf der Platte, Psycho.
Den zu finden. Ich wollte nur noch sagen, vielleicht ein letztes Wort zu diesem Film, was du alles beschrieben hast, klar, also viel Musik hört man, es gibt diese schönen, entspannten Gespräche, es wird aber auch schon klar, welche besondere Ästhetik dahinter steht, nämlich im Grunde keine definierbare. Es ist alles dabei, Rave hast du gerade gesagt, es gibt Punk, Folk, Jazz, Mariachi-Songs, also es ist alles dabei und zusammengehalten wird es, und das soll man schon nochmal betonen, eben durch die Lyrik, das ist für mich Lyrik, die Sven Regner schreibt. Und er ist für mich ja so ein Erbe von Brecht, von Wedekind, von Villon. Also diesen Blick, diesen Sound, den macht ihm niemand nach. Und das ist natürlich auch das, was, denke ich mir, für viele Menschen die Faszination ausmacht von Element of Crime.
Ja, und es ist toll, wie das entsteht, dass sie eigentlich erst immer die Songs bauen, also die Musik. Sie reagieren musikalisch aufeinander. Es gibt eine Idee, die wird den jeweils anderen vorgestellt. Und wenn die damit was ankommen können, entsteht ein Song. Wenn nicht, fliegt er weg. Ja. Und erst wenn aus dem heraus, eben wie der Jakob das ja im Film auch beschreibt, Silben entstehen, la-la-las oder so, dann ist Sven dran mit Texten und wie Sven über die Jahre diese Cut-Up-Technik, also dieses Assoziative, dass du ein Bild hast und ein anderes nimmst, die oft nichts miteinander zu tun haben, aber dadurch ein drittes entsteht, das ist die Aufhebung der Mathematik in der Lyrik. Mhm. Das ist grandios.
Jetzt sind wir schon bei Literatur, merkst du, wir machen gleich den Sprung. Vorher sage ich nochmal Element of Crime, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, Eventstart, wie man so schön sagt, am 1. Oktober in ganz Deutschland, Bundesstaat und dann aber nur noch in ausgewählten Kinos.
Genau.
Die können das aber machen am 3. Oktober. Also sie können auch in ihr Kino gehen und sagen, hier, wo ist denn der Film von Charlie Hübner?
Auf jeden Fall. Darauf setze ich.
Dass der Film dann da zu sehen ist. Jeden Tag in der Buchhandlung, ganz normal, ist dein Buch, der Autor meines Lebens, der Name des Autors, den sieht man auch, wenn man genau hinschaut, du hast nämlich ein Buch von Uwe Johnson in der Hand, hältst das hoch und es ist eine einzige Liebeserklärung, ein schmaler, intensiver Band über Uwe Johnson, und da interessiert mich natürlich zunächst, du nennst ihn auch immer, oder er wird auch so genannt, Dichter beider Deutschlands, ist ein Mann, der prognostisch, visionär sogar schon die Wiedervereinigung gesehen hat, also er war ein großer Visionär, ein großer Prophet, auch verfilmt worden. Was ist für dich, auch als Norddeutscher, ich glaube, es ist nicht unwichtig, wo du herkommst, so wichtig an ihm?
Na, letztlich ist es weil sozusagen der Impuls, warum er hängen geblieben ist, fast zeitgleich mit Element of Crime im Übrigen, ist ein bisschen später nur, ist, dass da einer, dass da das Wort Neustrelitz in einem 1800 Seiten Roman auftaucht, das ist meine Geburtsstadt.
Jahrestage.
In Südmecklenburg, im Buch Jahrestage. Sie fuhren von Neustrelitz mit dem Südwestzug. Und du denkst, Moment, so ging das ja los. Und Fünf Eichen wird da erwähnt, das war eine Kaserne zu DDR-Zeiten von der NVA. Es war aber, wie man dann bei Uwe Johnson erfährt, vorher erstmal ein Strafgefangenenlager der Sowjetarmee, wo eine Hauptfigur in Jahrestage über 5 Jahre mehr oder weniger durchgängig gefoltert wurde. Und daraus, sozusagen, damit sind schon mal so 2 Punkte gesetzt, dass er, für mich ist das Krasse, dass er alle literarischen Mittel, die es gibt, also vom journalistischen bis hin zur Kolportage, bis hin zum Stream of Consciousness, einfach in ein Buch tut. Er will gar nicht der Formalist sein, der Stilist, der mit einer Nummer sich so, ich mache nur Songwriting oder so, sondern er haut alles, was die Story braucht, zusammen. Und dadurch entsteht wie so, es gibt doch diese Puzzle, 1000 Teile, Karlsbrücke in Prag oder so. Und so sind seine Bücher. Das sind endlos große Puzzle von Geschichte und du kannst sie lesen wie ein Lexikon, wie eine Enzyklopädie oder aber auch wie eine weinharte Story.
Du hast auch Jahrestage eingelesen als Hörbuch. Also du hast dich wirklich mit dem Text sehr intensiv beschäftigt. Und auch das ist ein Reiz des Buches, weil es ist auch die Geschichte deines Lesens. Nicht nur Johnson, übrigens auch Faller, da spielt eine große Rolle, auch ja jemand, der mit deiner Landschaft verbunden ist. Also du beschreibst uns auch, was Literatur überhaupt dein Leben bedeutet?
Ja, die kamen dann tatsächlich nach dem Abitur erst so richtig rein. Es war dann irgendwie klar, dieser Berufswunsch Schauspielerei hat sich durchgesetzt. Ich kriegte eine Stelle am Neustrelitzer Theater direkt nach dem Abitur als Regieassistent und Spielelewe. und fing auf einmal, also ich sah einfach diese Schauspieler, die schoben sich so Bücher zu. Und das war ja noch Generationen, die zu DDR-Zeiten zum Teil ja Bücher unterm Ladentisch kriegten. Da gab es zum Beispiel das Buch Störfall von Christa Wolf. Mhm. Das wanderte da so rum in der Zeit, weil das eine sowjetische Ausgabe eines deutschen Textes war. Und dann dachte ich, was ist das mit dem Lesen? Und habe einfach wirklich intensiv angefangen zu lesen. Und dann tauchte er da auf und er hat alle, also er ist dann einfach von 0 auf 1, wie man in der Musik sagt, weil er alles, was man bei Fallada cool fand oder bei Stefan Zweig oder bei Klaus Mann oder eben auch Luise Rinder und so, das war bei ihm alles in einem.
Dein Buch schildert eben auch sein Leiden an der deutschen Teilung, überhaupt an der Situation in der DDR, die er verlassen hat. Er ist auch sehr früh gestorben.
Ja.
Und schildert aber auch seine Internationalität. Also Jahrestage führt auch nach New York.
Ja.
Ich habe es auch gelesen, bevor ich dann mal nach New York konnte. Und ich habe die Stadt irgendwie auch wiedererkannt. Ich finde, das Bild, was er da baut, ist so großartig. Es geht um Wahrhaftigkeit, aber es geht um etwas, vielleicht ganz Abseitiges, das beschreibst du auch so schön, um die Umwege. Er ist nicht der allwissende Erzähler, der so raunt, sondern er geht Umwege, Nebenwege und das, glaube ich, gefällt dir besonders gut.
Naja, weil du, wenn du jetzt, also nehmen wir jetzt der wahrhaftige Moment, der jetzt gerade in dem Moment passiert ist, dass wir beide an zwei Mikrofonen in Berlin in einem Gebäude sitzen. Das ist der dokumentarische Moment. Wenn wir jetzt rausgehen und ich erzähle, ich war bei Knut und du sagst, ich habe den Charlie getroffen, entstehen schon zwei Erzählungen. Das ist sozusagen, das passiert sofort und die Technik wird es sofort als dritte Erzählung beschreiben. Und dann hast du ja in der Regel in der Literatur, dass dann der Autor oder die Autorin sagt, ich erzähle meine Sicht der Dinge und ziehe das durch. Die Großen, wie Dostoevsky, machen alle eigentlich. Das ist der Amerikaner. Und William Faulkner, James Joyce und eben Uwe Jonsson, um die Großen zu nennen, sagen, naja, wir haben jetzt die Situation, da sitzen zwei im Mikro. Man kann das so beschreiben. Sie sitzen am Mikro und reden. Es war dunkel. Man könnte es auch so beschreiben. Und er kreist das ein in 4, 5 verschiedene Stilistiken. Und dadurch, dass das wird ja dann wie so ein Wirbel eigentlich. Und in der Mitte dieses Wirbel, da wird dadurch das, was eigentlich war, vielleicht etwas sichtbarer. Und das ist das, was mich total begeistert.
Weltliteratur aus der Heimat, so nennst du sein Schaffen, weil es eben auch deine Heimatlandschaft ist. In dem Buch, Wenn du wüsstest, was ich weiß, habe den ganzen Titel noch gar nicht genannt. Charlie Hübner, Wenn du wüsstest, was ich weiß, der Autor meines Lebens, bei Surkamp erschienen. Wir fassen nochmal zusammen, wir haben das Buch, wir haben den Film, im einen oder anderen Kino sieht man ihn noch, sollte man ihn noch sehen, Micha denkt groß. Und wir haben den Eventstart von Element of Crime am 1. Oktober, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Und ich denke mal, wir werden im Verlauf des Jahres schon noch über den einen oder anderen Film ins Gespräch kommen miteinander.
Auf jeden Fall.
Schön, dass du da warst.
Ich danke
Charlie Hübner.
Tschüssing.
Tschüss.